Eine Zivilisation, so fortschrittlich, so glorreich, dass ihre Errungenschaften noch heute die Fantasie beflügeln. Eine Stadt aus Gold und Marmor, umgeben von einem Meer, das ihre Geheimnisse hütet. Doch dann kam die Katastrophe. Ein gewaltiges Beben, eine Flut, die alles verschlang. Innerhalb eines einzigen Tages und einer einzigen unglückseligen Nacht versank sie in den Tiefen des Ozeans, für immer verloren. Oder doch nicht? Seit Jahrtausenden ranken sich Mythen um diesen verlorenen Ort. Eine Insel, die nicht nur eine Legende, sondern vielleicht ein Echo einer versunkenen Wahrheit ist. Was steckt wirklich hinter dem Mythos Atlantis?
Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
Ich bin Peter Kreiner aus der Galileo-Redaktion und heute wollen wir uns mal einem der größten Mysterien der Menschheit widmen, dem sagenumwobenen Atlantis. Gab's das wirklich? Wenn ja, wer hat da gelebt? Wenn nein, warum gibt's dann diesen Mythos? Fragen über Fragen. Und in der Vorbereitung für diesen Podcast haben wir uns natürlich auch die Frage gestellt, wer soll denn die Fragen stellen? Und dann haben wir uns gedacht, ja, wir suchen mal auf Instagram. Und da hat uns der Algorithmus einen jungen Comedian in den Feed gespült. Wir hören mal ein Reel von einem seiner Auftritte.
Ich bin nach Berlin gefahren, ich habe eine Frage. Ich bin nach Berlin gefahren, ich weiß, hier gibt es viele verrückte Sachen, aber ich habe das Verrückteste gesehen und das ist ein Zaunladen. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein Laden, der werden Zäune verkauft. Selbst erklären. Aber ich finde das krass, weil ich habe das erste Mal gesehen, das war so eine kleine Hütte und hinten im Garten waren so Ausstellungszäune, so jeder Zaun einmal, damit du gucken kannst, welchen Zaun du kaufen kannst. Das verstehe ich ja noch. Nur das Problem ist, diese Zäune, die waren eingezäunt von einem Zaun und das checke ich nicht. Ich meine, wer zäunt Zäune ein? Der einzige Zaun, der in Gefahr ist, ist ja der Zaun, der die Zäune einzäunt, oder nicht? Weil wenn jemand einen Zaun klauen will, der will ja einen ganzen Zaun. Der will ja nicht einen Ausstellungszaun, der will ja schon, der denkt sich, der ist vor dem Laden, der Laden ist eingezäunt und der denkt, ja, das ist perfekt. Ich muss nicht mal in den Laden rein, ich brauche genau das. Das steht hier einfach draußen, das ist ja super. Eigentlich müssten die ja mit den Ausstellungszäunen den richtigen Zaun einzäunen. Weil dann sehen die ganzen Ausstellungszäune, die alle anders aussehen und denken sie, ja, ich will nicht so einen Zaun. Ich will schon einen ganzen Zaun. Ich stand eine halbe Stunde vor diesem scheiß Laden, ich habe mir den angeguckt und dachte, wenn ich einen Zaunladen hätte, ich würde eine Mauer drum bauen.
Und da haben wir uns gedacht, wer schon so intensiv über Zäune nachdenkt, der ist genau der Richtige, um sich auch mal über Atlantis Gedanken zu machen. Und wir freuen uns total, dass er heute Zeit hat. Herzlich willkommen, Asan.
Was geht ab? Hi, ich bin Asan. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ich stelle die richtigen Fragen, würde ich sagen.
Ja, ich glaube auch Atlantis. Aber viele Ahnung davon?
Nein, null.
Sehr gut.
Also so Halbwissen. Auch nur, was ich mir so selber erklären kann. Mehr ist dann nicht.
Sehr gut. Ich sage dir ganz ehrlich, ich habe auch nicht viel mehr Ahnung, aber dafür haben wir genau den Richtigen heute hier reingeholt. Denn natürlich haben wir uns auch einige Gedanken gemacht, wer denn jetzt diese ganzen Fragen beantworten könnte. Und da haben wir jetzt allerdings nicht den Instagram-Algorithmus oder den, jetzt sage ich schon Algorithmus, den Instagram-Algorithmus, ein schwieriges, kompliziertes Wort, da haben wir uns nicht auf den verlassen, sondern wir haben bei ChatGPT nachgefragt und die haben dann Folgendes vorgeschlagen, oder besser gesagt nicht die, sondern ChatGPT hat dann Folgendes vorgeschlagen, einen bestimmten Mann und da hat es Folgendes geschrieben. Er ist Archäologe und Referent für Wissenschaftskommunikation am Deutschen Archäologischen Institut in Berlin. Wieder ein schwieriges Wort. Er ist jung, dynamisch und erfahren in der Kommunikation mit der Öffentlichkeit in modernen Formaten, unter anderem bei Science Slams. Sein Stil ist zugänglich und mitreißend und er bietet eine wichtige zeitgemäße Perspektive. Er kann die Frage beantworten, warum glauben Menschen heute noch an Atlantis und wann wird dieser Glaube problematisch? Er ist der perfekte Experte, um den Aspekt der Verschwörungstheorie zu beleuchten und zu erklären, wie Archäologen zwischen legitimen Hypothesen und haltlosen Spekulationen unterscheiden. Herzlich willkommen, Jens Nordhoff.
Hallo, freue mich da zu sein. Hallo Asan. Ich überlege die ganze Zeit, krampfhaft, wo dieser Zaunladen hier in Berlin ist und ob ich da mal vorbeischauen sollte. Also,
ich führe dich hin. Wenn ich die Fragen, okay, wenn du mich dazu bringst, Fragen zu beantworten, dann führe ich dich dahin.
Deal.
Unsere Wissenspodcast-Folgen haben ja ein bestimmtes Konzept. Asan hat 20 Minuten Zeit, alles über Atlantis zu erfragen. Und danach bekommst du von uns 3 Quizfragen zu dem Thema gestellt. Und für Jens liegt die Herausforderung darin, die Antworten der Quizfragen irgendwann in diesem Gespräch unterzubringen. Soweit für euch klar? Und ihr seid auch beide ready?
Wir sind ready.
So gut es geht. Ja, Asan, das ist prüfungsrelevant, ne? Mitschreiben.
Ja. Ich merke schon,
ich halte mich jetzt raus. Dann beginnt eure Zeit jetzt. 20 Minuten ab jetzt.
Alles klar, Jens. 20 Minuten haben wir Zeit. Was sind die Quizfragen? Das ist meine erste Frage.
Du meinst, wir kürzen gleich mal ab. Ja.
Nein, um Gottes
Willen. Jetzt habe ich mich so schön vorbereitet, jetzt will ich auch was erzählen.
Ja, das wäre auch unfair. Aber Atlantis, ich denke bei Atlantis einfach nur, okay, versunkene Stadt. Irgendwo unter dem Wasser, also am Meeresboden, gibt es noch Atlantis. Was geht da ab?
Er ist tatsächlich so die gängige Vorstellung. Das ist das, was man so, die Eckdaten, was man weiß. Atlantis irgendwann mal untergegangen, muss also unter Wasser liegen. Tatsächlich ist dieser Atlantis-Mythos, der ist schon relativ alt. Und es geht im Grunde um eine Stadt, die nicht immer am Meeresboden lag. Also die war tatsächlich mal über Wasser.
Okay.
Eine expansive Seemacht, schon ein Inselreich, das aber ein unfassbares Alter gehabt haben soll. Also älter als das pharaonische Ägypten, wird so im 10. Jahrtausend vor Christus in den Mythen verortet. Und der Name leitet sich tatsächlich von Insel des Atlas ab, weil nämlich Atlas, also eine griechische Mythologie,
der die Welt auf den Rücken trägt.
Der, genau, einer der Titanen, der Sohn vom Meeresgott Poseidon, das durchaus auch ganz, ganz interessant an der Stelle, Meeresgott. Und dem hat Poseidon sozusagen die Herrschaft über diese Insel übertragen, also Atlas und seinen Nachkommen. Und davon leitet sich dieser Name ab. Auch der Name Atlantik, ne, des Ozeans, in dem diese Insel dann angeblich untergegangen ist, leitet sich von Atlas ab. Das Tolle an Atlantis, oder zumindest in der Legende, in den Mythen, ist, dass die Insel wird als unfassbar reich beschrieben. Reich an Rohstoffen, okay, Ressourcen, weite, fruchtbare Ebenen, künstliche Bewässerungssysteme. Die konnten zweimal im Jahr ernten. Also wirklich schon so eine Art Garten Eden, das perfekte Paradies. Und nicht nur hübsch zum Wohnen, sondern die waren tatsächlich auch eine schlagkräftige Militärmacht, offensichtlich, zumindest der Überlieferung nach.
Die hatten einfach alles.
Einzigartig, also großes so Heer, riesige Flotte, 1200 Kriegsschiffe, hunderttausende Mann Besatzung für diese Schiffe. Und die haben sie auch genutzt. In der Legende heißt es, dass die Atlanta massive Eroberungsfeldzüge aufgebaut haben, dass sie weite Teile Europas unterworfen haben, bis in Nordafrika, Ägypten. Und jetzt kommt's, dann waren sie irgendwann dran, auch Griechenland zu unterwerfen. Ja. Und sind dann aber an den Athenern gescheitert. Also Athen, der Stadtstaat Athen, hat sozusagen dieser überdimensionierten atlantischen Streitmacht Einhalt geboten. Und als ob das nicht schon schlimm genug war, kam es dann richtig dicke für die Atlanter. Die sind mich für diese Machtgier, für ihre Hybris, dass sie sich für was besonders Großes hielten, dann so richtig bestraft worden von den Göttern.
Klar.
Schwere Erdbeben, Überschwemmungen und dann das, was das Ende der Geschichte ausmacht. Insel ist im Meeresboden, im Meer versunken und heute irgendwo möglicherweise, vielleicht auch nicht, auf dem Meeresboden. Und deswegen hatte ich vorhin Poseidon erwähnt. Ich finde es ja durchaus ironisch, dass die Insel von Atlas, dem Sohn des Meeresgottes, ausgerechnet im Meer versinkt. Pech gehabt.
Warum hat er nicht selber gemacht?
Ja.
Warum hat Poseidon sich selber gemacht? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage für mich ist, das klingt alles hier so für mich, als ob mein bester Freund mir erzählt, ich war fast Fußballer, hab mich verletzt, Kreuzband, dann war es leider vorbei. Also genauso, nee, wir waren vor Griechenland, wir haben alles eingenommen, Europa, Afrika, alles. Dann war es aber leider vorbei. Also für mich klingt das so ungreifbar, dass ich nicht sagen kann, für mich, ich bin überzeugt davon, dass das wirklich stattgefunden hat.
Ja, da legst du den Finger auf einen ganz guten Punkt, denn tatsächlich ist es, das ist eine Geschichte, ist auch aufgeschrieben worden. Platon, der griechische Philosoph Platon, hat die aufgeschrieben. Und zwar tatsächlich, um eine Geschichte zu erzählen, um ein Exempel zu statuieren, um wirklich, man schreibt ja nicht irgendwas auf aus Spaß.
Er wollte, dass niemand mehr zu Athen geht.
Genau. Nee, es ging tatsächlich.
Die letzten sind mehr versunken, keine Ahnung.
Ja, wie du gerade schon gemerkt hast in meiner Beschreibung, Atlantis ist hier der Bad Guy, ne? Das sind die Bösewichte, ganz anders als in der späteren Glorifizierung, wo man Atlantis immer als so einen tollen Mythos sich vorstellt, sind in Platons ursprünglicher Geschichte und der ist tatsächlich die Quelle für diese Geschichte. Der hat das Mitte des 4. Jahrhunderts vor Christus aufgeschrieben in zwei Dialogen. Dialoge waren so ein ganz, ganz tolles Stilmittel damals, dass einfach zwei Leute miteinander quatschen lassen und dann da deine Geschichte erzählen lassen. Und in zwei Dialogen...
Wie bei uns quasi.
Ja, yeah, im Grunde in eine frühe Form von Kontrasten aufgeschrieben. Ja. Und er hat diese Atlantis-Geschichte, hat er in den Dialogen Timaios und Kritias, das sind so handelnde Personen da drin, hat er die so ein bisschen erzählen lassen. Kritias hat er nicht mal fertig geschrieben, ist nicht fertig geworden. Aber quasi so dieses fiktionale Gespräch hat er dann als rhetorische Figur genutzt, um so diese Atlantis-Geschichte, die ich dir gerade erzählt habe, rüberzubringen und eben zu zeigen, ja, da gab es diese unfassbar große Streitmacht, diese irre starken Leute, aber Athen hat sich denen entgegengestellt. Unser glorreiches Athen, beziehungsweise die Vorfahren, das hat er irgendwie im 10. Jahrtausend vor Christus gespielt, haben sich dem entgegengestellt und haben Atlantis zurückgeschlagen.
Geschichten aus dem Paulaner, sage ich. Also, wenn hier jemanden verurteilt.
Aber das erklärt so ein bisschen die Idee dahinter. Ne? Also er wollte zeigen, die Athener waren richtig, richtig toll. Wir konnten sogar diese Übermacht zurückschlagen.
Ja, wo soll es gewesen sein, wenn die die hatten größte Teile von Europa, viele von Afrika, waren kurz vor Griechenland, wo waren sie located?
Da hält er sich eben bedeckt, ne, weil es wäre ja zu leicht nachprüfbar, wenn er genau sagen würde, ja übrigens an der und der Stelle lag es, also irgendwo im Atlantik, er schreibt irgendwie jenseits der Säulen des Herakles, das sind die Felsen von Gibraltar, irgendwo im Atlantik, genauer grenzt das nicht ein.
Also, auf vertrau mir, die sind da, will ich.
Ja, yeah, genau, trust me, Bro, ich hab die Geschichte gehört, hab die aufgeschrieben, ist ganz alt und hier wird erzählt, wie toll unsere Vorfahren waren, ja.
Ja, von wem hat er es gehört?
Also er behauptet, dass es in einem ägyptischen Tempel niedergeschrieben worden sei, da an den Wänden stehen würde, aber es ist ja schon latent verdächtig, dass die einzige historische Quelle, wo wir was von Atlantis hören, Platon ist. Also wenn es so eine Streitmacht war, die alles unterworfen hätte, dann würden wir doch möglicherweise auch noch andere Quellen haben, die davon berichten. Aber irgendwie ist das nicht der Fall.
Ja, das ist wirklich, nein, die ist da irgendwo. Und wo hast du es gelesen? Ja, da in der Höhle irgendwo, aber ich weiß auch nicht mehr, wo die ist. Aber egal, vertrau mir, da gab es eine überkrasse Stadt. Okay, ein Riesenheer, es gibt ja, in meinem Kopf ist dieser Mythos Atlantis ist noch, okay, da leben Leute immer noch unter Wasser. Da ist so eine Luftblase drüber. Wann kam das? Es ist ja so, es gibt so dieses faktische Atlantis und diesen Märchen, diese Sage.
Dieses Aquaman-Atlantis.
Ja, genau. Ich wollte es jetzt nicht sagen. Ich wollte irgendwie noch schlau klingen.
Ich glaube tatsächlich, dass das erst in der modernen Popkultur gekommen ist, diese Atlantis-Geschichten von irgendwelchen Fischmenschen oder diese Luftblase, wo dann das untergegangene Reich noch weiter existiert. Das hat mit dem antiken Mythos gar nicht so sehr was zu tun. Interessanterweise ist der antike Mythos, wie gesagt, das ist ja eine Metapher, ne? Wenn man glauben würde, dass Platon das ernst gemeint hat, müsste man auch alle anderen Schriften von Platon ernst nehmen. Der hat ja lauter solche Parabeln geschrieben. Der hat auch geschrieben, überlegt, wie es eigentlich wäre, wenn man Menschen ihr ganzes Leben lang eine Höhlenwand kettet und sie nur die Schattenbilder von Dingen sehen lässt, die hinter ihnen vorbeigetragen werden, so im Fackelschein. Also wenn man glaubt, dass Atlantis auf Grundlage von Platons Beschreibung real war, dann muss man ihm auch, glaube ich, zugestehen, dass er Leute in Höhlen eingesperrt hat.
Ah, okay. Wie konnte sich dieser Mythos denn so durchsetzen?
Das ist tatsächlich total spannend, weil lange Zeit ist es halt, griechische Geschichte, hat keiner wirklich groß was draus gemacht. Aber im 19. Jahrhundert hat es richtig Fahrt aufgenommen. Da hat ein US-amerikanischer Kongressabgeordneter ein Buch geschrieben. Atlantis, die vorsintflutliche Welt, heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Und Ignatius Donnelly hieß der Mann, der sozusagen diesen Atlantis-Mythos modernisiert hat und im Grunde das Bild, das wir heute von Atlantis haben, überhaupt erst geschaffen hat. Also diese technologisch überlegene Superzivilisation, die bei ihm im Grunde auch eine Metapher ist, allerdings eher so eine Kolonisationsmetapher. Also bei ihm waren die Überlebenden Flüchtlinge dieser Untergangskatastrophe, die Kulturvermittler, die technologisches und kulturelles Wissen überall in die Welt getragen haben. Also die haben zu beiden Seiten
gebaut.
Ja, die haben zu beiden Seiten des Atlantis, Atlantiks, die Kulturen, die da noch völlig primitiv natürlich überhaupt nicht hochentwickelt in der Beschreibung waren und haben dann gesagt, ja hier, so baut man Pyramiden, das ist Hochtechnologie und im Grunde gelten die ägyptische Pyramiden, amerikanische Pyramiden in Ostasien, die gelten so als die Gründer unserer modernen Zivilisation. Und das Krasse ist natürlich, wenn man überlegt, in welcher Zeit das geschrieben worden ist, im 19. Jahrhundert, ist es ja wirklich eine astreine Metapher für die Kolonisierung der Welt in jener Zeit. Zeit, ne? Also absolut. Atlantis ist die freundliche Kolonialmacht, die Wohlstand und Fortschritt bringt. Kolonialismus ist ein Gewinn für die Kolonisierten. Ne, die haben es gut, die bringen Fortschritt. Das ist natürlich auch ein Bild, das gut in die Zeit gepasst hat und das den USA und sicherlich auch der ein oder anderen europäischen Großmacht jener Zeit super gut nachvollziehbar erschien. Und deswegen hat dieses Buch einen unfassbaren Erfolg gehabt. Das war ein Bestseller. Ich glaube, es gab wirklich Dutzende Auflagen, Neuauflagen von diesem Buch.
Also es ist auch ein wahnsinnig interessantes Thema, weil es ist natürlich, du hast diese ganze Science-Fiction Bilder im Kopf einfach von dieser Stadt, die langsam untergeht, die immer die Supermacht war, dann auch noch 10.000 vor Christus irgendwann. Das ist ja Hollywood-reif einfach, was Platon da gemacht hat.
Heißt aber archäologisch natürlich total ungreifbar. Also 10.000 vor Christus, um das mal zu verorten, befinden wir uns...
übrigens schon in etwa bei der Hälfte.
Ich dachte, easy.
Aber 10.000 vor Christus, also wir sind in der Steinzeit, in der Jungsteinzeit. Ist so genau die Zeit, wo Jäger und Sammler gerade anfangen, sesshaft zu werden und erste Siedlungen, also größere Städte, Dörfer zu bilden und zusammenzuleben. Und in dieser Zeit, Steinwerkzeuge, Keramik wird gerade erst erfunden. In dieser Zeit soll es also irgendwo so eine Superzivilisation gegeben haben, technologisch unfassbar hoch überlegen.
Ja, wie sollen die an Griechen gescheitert sein? Ich verstehe gar nichts.
Vor allem, warum finden wir dann keine Spuren von denen? Also wir haben ja aus der Zeit jede Menge Steinzeitfunde. Ne? Wir können die Werkzeuge, wir kennen die Tiere und Pflanzen, die gelebt haben, die sie gegessen haben. Wenn jetzt eine Supermacht wie Atlantis irgendwo gesessen hätte, die müssen ja auch irgendwas essen. Da müssen ja auch Tiere domestiziert haben, schon früher als alle anderen. Das müssen wir genetisch nachweisen können. Wir müssen ja wenigstens irgendeinen Schrott finden, den die hinterlassen haben. Ne? Irgendwas müsste es doch geben. Da ist aber nichts. Und das macht diese ganze Sache aus archäologischer Sicht nochmal ein bisschen schwieriger.
Das glaube ich. Aus archäologischer Sicht könnte so eine große Insel im Atlantik untergehen und man würde sagen, okay, wir haben sie bis heute nicht gefunden.
Theoretisch kann das natürlich der Fall sein, aber die Geschichte erzählt, dass sie nicht auf dieser Insel geblieben sind. Die haben ja ihre großen Feldzüge gemacht, die waren ja offensichtlich überall. Also irgendwo müssten sie doch mal irgendeine Spur hinterlassen haben, aber da ist nichts, da ist wirklich nichts.
Gar nichts. Ja, das ist verrückt. Dann hat einer, die wohl alle zurückrufen an einen Tag, und dann sagt er, ja.
Alles ordentlich aufräumen, alles mitnehmen, nichts zurücklassen, alles. Keine Hochtechnologie, lasst mal schön nur die Steinwerkzeuge liegen von den anderen.
Genau, nur 5 Minuten komme ich nochmal und guck.
Genau, nehmt euren Kram mit. Ja. Das Perfide an dieser Erzählung ist natürlich, ich meine, das hat sicherlich Unterhaltungswert und wir machen uns da gerade auch ein bisschen lustig drüber. Aber das hat ja tatsächlich reale Konsequenzen, denn die Kernaussage von dieser Atlantis-Geschichte im 19. Jahrhundert bei Donnelly in den USA ist ja, es gab eine hochstehende Zivilisation, die natürlich weiß vorgestellt wurde, weiß-europäisch, und die hat den anderen nicht-weißen Kulturen gezeigt, wo der Hammer hängt und wie man Kultur bildet. Das heißt, das ist im Grunde ein absolut rassistisches Narrativ. Ne? Da wird anderen Kulturen einfach mal die eigene Geschichte abgesprochen. Ohne Hilfe habt ihr das gar nicht hingekriegt. Ihr brauchtet weiße Hilfe, um das aufzubauen. Und das hat reale Konsequenzen. Also in den USA ist zum Beispiel auch argumentiert worden bei der Vertreibung der indigenen Bevölkerung, der First Nations in den USA, dass die ja gar nicht die ersten Bewohner dieses amerikanischen Kontinents waren und diese ganzen Monumente, die es da gab, so Erdhügel und alles, was von diesen Indianerkulturen errichtet worden ist, wäre gar nicht deren Kultur, sondern das wären die Überreste einer weißen Hochkultur, wahrscheinlich von Atlantis, die aber von den einwandernden First Nations dann sozusagen vertrieben worden sind. Das heißt, die haben überhaupt keine Ansprüche auf dieses Land. Und das ist politisch benutzt worden, um im Indian Removal Act im 19. Jahrhundert einfach mal eben so die Indianer zu vertreiben und ihnen das Land abstreitig zu machen. Und das ist eine Erzählung, das ist ein Muster. Das findest du bis heute. Das wird bis heute in der ähnlichen Argumentation angewandt. Natürlich reden wir heute nicht mehr von Atlantis und Superzivilisation. Aber weißt du, was das moderne Erbe dieses Atlantis-Mythos ist? Leute, die anderen dabei helfen, ihre Kulturen zu errichten, Pyramiden zu bauen und so, das sind Aliens.
Aliens. Mein Gott, ja, hundertprozentig. Ja,
also heute sind es die Außerirdischen, die irgendwann vor 10.000 Jahren kamen und den Leuten ihre Kultur gebracht haben, weil sie es nicht selber auf die Reihe gekriegt haben. Aber das Grundmotiv ist genau das gleiche. Es ist genau der gleiche Rassismus, der dahinter steckt. Nur, dass es heute als popkulturelle Unterhaltung verkauft wird.
Unglaublich, was für ein riesen Rattenschwanz das einfach mit sich gezogen hat, dass Platon irgendwo in einer Höhle sich irgendwann einen Scheiß ausgedacht hat und dann irgendjemand in Amerika das einfach benutzt und so, aber wir waren ja zuerst hier, haben ja Belege. Also das ist Das ist unglaublich. Also das ist, und das ist wieder das Verrückte, weil daran denkt man nicht. Man denkt, okay, ja, irgendwo eine Stadt versunken, das ist eh nur ein Märchen oder eine Sage, das ist ja scheißegal. Aber was das wirklich eigentlich für einen riesen Einfluss auf unsere Welt gehabt hat, das ist halt unglaublich.
Ja, vor allem die Weltanschauung. Ne? Also klar, man kann das als Unterhaltung sehen. So eine Ancient Aliens-Folge ist sicherlich irgendwo witzig, aber man durchsteigt ja in dem Moment gar nicht, was da eigentlich dahinter steckt an einer Botschaft. Und das ist, glaube ich, das Gefährliche, weil diese Inhalte sickern natürlich ein. Durch diese ständige Wiederholung wird es wird nicht glaubhafter, aber hey, habe ich schon mal gehört, die Geschichte ist da. Und das macht es, glaube ich, echt gefährlich und auch wichtig, darauf hinzuweisen, wo das eigentlich herkommt und was die Motive dahinter sind.
Ja. Ihr habt noch in etwa 5 Minuten, bisschen mehr.
Alles klar. Oh, dann kommen die Prüfungen.
Ja, dann würde ich einmal nochmal zusammenfassen. Nochmal die Hard Facts für die Leute, die das in 20 Minuten vielleicht nicht so gut verstehen wie ich. Also, wir haben Atlantis. Atlantis, 10.000 vor Christus war die Supermacht. Das waren die Macher überhaupt. Haben Teile von Afrika, Teile von Europa eingenommen, haben alles zerberstet auf diesem Kontinent. Aber dann kamen die Griechen. Malakka, da war vorbei. Da ging gar nichts mehr. An den Griechen sind sie gescheitert als Strafe für die Zumutung, dass sie sich mit den Griechen anlegen wollten, wurden sie im Meer versunken. Obwohl sie eine riesen Streitmacht hatten mit 1200 Schiffen und was weiß ich wie vielen Soldaten. Ein riesiges Heer. Und ja, sind an den Griechen gescheitert. Das ist unglaublich. Es gibt keine Beweise.
Und, nee, also bis auf Platons Aufzeichnung, dann Timaeus und Kritias, also die beiden Dialogen, genau.
Ja, wie hießen die Dialoge?
Timaeus und Kritias, nach den Personen, die da drin vorkommen, genau.
Timaeus und Kritias, ja, okay. Und die Dialoge gibt es, aber ansonsten hat sich Atlantis und jeder Bewohner von Atlantis einfach aus dem Staub gemacht, haben die Erde verlassen, uns die Pyramiden noch gegeben, netterweise, und dann, ja. Aber keine Beweise da gelassen. Und ja, stimmt.
Ganz gut zusammengefasst, ja.
Oder? Also das ist so das, also ich muss sagen, ich habe das Thema Atlantis, ich wusste nicht, was mir da groß beigebracht werden soll, weil ich dachte, okay, irgendwo dann anscheinend in der Nähe von Gibraltar ist da eine Stadt untergegangen, aber was hat das mit uns zu tun? Aber dass es doch so viel mit uns zu tun hat, das ist was ich auf jeden Fall davon mitnehme. Das ist krass, das hätte ich niemals gedacht.
Ja, dass diese Geschichte bis heute weiterlebt, das ist halt wirklich irre, ne? Was für einen langen Atem das am Ende hat, so eine Erzählung.
Ja, und was für einen riesigen Butterfly-Effekt das einfach auch hat. So, dass irgendwann jemand sich vielleicht eine Geschichte auch, sei sie ausgedacht, sei sie nicht ausgedacht, sagen wir mal, sie ist ausgedacht. Aber dass einfach wieder so, also wie perfide Menschen auch sind, dass sie das so zu ihrem Vorteil nutzen und sagen, okay, das passt jetzt einfach ganz gut in unsere Argumentation, dass wir schreckliche Sachen anderen Leuten antun und das dann so zu nutzen und wieder Menschen so zu degradieren. Jetzt haben wir sind von Atlantis, ihr seid nicht von da. Und das ist verrückt.
Ja, genau, das ist auch das Perfide. Es werden nur die Teile rausgesucht aus der Erzählung, die passen. Und alles, was vielleicht nicht passt, also fehlende archäologische Befunde oder dass wir ja wissen, wie vor 10.000 Jahren die Gegend um den Atlantik herum aussah, das wird einfach ignoriert. Das wird gar nicht berücksichtigt. Das passt ja nicht ins Bild.
Ja. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Würdest du sagen, dass so, was Marvel zum Beispiel mit Wakanda macht, ich weiß, es passt gar nicht, aber ich fand es einfach interessant, was Marvel so mit Wakanda macht, ist einfach die Grundstory von Atlantis. Das ist so, das ist passend, oder?
Ich glaube, das ist einfach eine emanzipierte Version des Atlantis-Mythos, wo man den Unterdrückten sozusagen oder den Kolonisierten die Macht gibt. Und ich bin großer Black Panther-Fan. Also ich mag den ersten Film sehr, sehr gern.
Ja, ich fand den auch richtig gut. Ich fand auch schön mal, dass dieses Machtverhältnis einfach mal so anders verteilt wurde und wie so die Story dann auch ist, dass dann halt auch Kolonialmächte kommen und sagen, okay, jetzt aber her damit. Das war schon sehr, sehr gut gemacht auf jeden Fall.
Ja, und es war an der Zeit.
Ja, ja, ehrlich. Ich habe auch lange drauf gewartet, seit ich 6 bin. Ich konnte nicht immer Mace Windu sein auf dem Schulhof. Auf jeden Fall, das ist eine andere Sache.
Hat uns die Atlantis-Geschichte doch noch zu einem guten Abschluss gebracht.
Ja, würde ich auch sagen. Ich finde das auch. Ich fühle mich gut vorbereitet für den Test. Ich fühle mich schlauer. Ich fand das sehr, sehr interessant, muss ich sagen.
Ich bin gespannt. Asan an die Tafel.
Ja,
Ihr hättet theoretisch aber noch eine Minute 13.
Ja, also da kommt hier, dieses Thema raus.
Ich habe schon gemerkt, ihr wolltet eigentlich zum Ende kommen, aber ich theoretisch... Ja, weil
bei uns, die Zeit, die bei uns mitläuft, ist früher gestartet offensichtlich. Das habe ich so gehetzt, Hassan. Ich hätte dir bestimmt noch 20 andere Abschnitte vorlesen können.
Na scheiße, ja, dann kannst gerne nochmal deine Lieblingsfacts raushauen, wenn du möchtest.
50 glaub, Sekunden.
Die Lieblingsfacts hat schon gemacht.
50.
Wichtig ist mir tatsächlich darauf, nochmal darauf zurückzukommen, dass diese Atlantis-Geschichte eben nichts ist, was irgendwann mal abgehakt ist, sondern dass es heute in popkulturellen Erzählungen einfach weiterlebt. Und zwar mit den ganzen dahinterliegenden Weltbildern des 19. Jahrhunderts, die nicht ad acta gelegt sind, sondern offensichtlich auch weiter damit transportiert werden. Und das ist, glaube ich, so der Kern, den ich echt gern nochmal unterbringen wollte, weil das blendet man aus, wenn man was über Aliens sieht, die Pyramiden bauen, dass das eigentlich so einen Subtext hat. Und der ist nicht ohne. Da sollten wir drüber nachdenken und das auch ganz klar ansprechen.
15 Sekunden.
Das ist ein sehr schönes Ende, würde ich sagen. Das klingt sehr gut.
Ich sehe schon, die letzten 10 Sekunden, die lassen wir jetzt einfach
geschenkt. Ich habe auch früher in der Schule aufgegeben. Besser.
Wenn man das Gefühl hat, man weiß jetzt alles, kann man auch einfach, ist so ein bisschen wie so ein Test früher abgeben in der Schule, oder?
Ich halte die Hand unterm Sieb, das ist das Problem.
Dann, eigentlich hat es Jens ja schon richtig gesagt, dann Hassan, ab an die Tafel, im übertragenen Sinne. Sollen wir einfach mal loslegen mit den Fragen?
Hau raus.
Erste Frage. Welche Stadt versuchte Atlantis zu erobern, bevor es unterging?
Athen.
Yes. Richtig?
Ja.
Zweite Frage. Wie heißt laut Plato der Herrscher über Atlantis?
Atlas.
Yes.
Ja,
sehr gut.
Das ist doch bitte. Hä? Ihr habt keine schweren Fragen.
Ich sag dir ganz ehrlich, ich dachte, die dritte Frage wird eine richtig schwere Frage.
Oh, scheiße.
Ich habe aber das Gefühl, du wirst sie wissen. In welchem Dialog erzählt Plato von Atlantis?
Guck mal, das ist das Problem, weil die Namen waren so schwierig.
Ja, das ist
unfair. Timaeus.
Ja, das lassen wir gelten. Timaeus ist richtig, ja.
Timaeus und irgendwas mit K auf jeden Fall.
Ja. Okay.
Aber schwerer Name. Ich bin nicht gut.
Kritias
und Timaeus und.
Ich würde es gelten lassen.
Wenn Jens es gelten lässt, dann kann ich natürlich auch nichts anderes sagen. Ja, voll richtig. Ich wusste bei der dritten Frage schon, weil du schon einmal nachgefragt hattest, wie hießen die Dialoge nochmal, dachte mir schon, Hassan ist garantiert schon drauf aus, weil er denkt so, das wird eine der Fragen.
100%, dann hat er die Namen gesagt und dachte, wir sind gefickt.
Ja,
gleich wieder vergessen.
Wenn die kommen, wir sind am Arsch.
Jetzt aber tatsächlich so wie früher, wenn man so weiß, die Frage kommt garantiert, das muss ich mir jetzt merken. Ja. Und dann so, wenn die Frage gestellt wird, so, ich wusste, dass die Frage kommt, aber keine Ahnung mehr.
Ja.
Aber dafür, Respekt, also wir lassen alles gelten, 3 von 3 Punkte, also alles gewusst. Ich muss auch zugeben, das war ein Rundumschlag über Atlantis, mit dem ich selber gar nicht gerechnet hatte. Also da sind wir echt tief reingekommen. Vielen Dank, Jens.
Ja, sehr gerne. Beim nächsten Mal 5 Fragen, nein.
Ja.
Ich sehe schon, beim nächsten Mal müssen wir den Schwierigkeitsgrad der Fragen vor allem echt noch ein bisschen anheben. Das war viel zu einfach.
Wenn ich so einen Lehrer habe, mit sowas könnt ihr uns nicht kommen, dann muss ein bisschen schwerer werden. Das ist doch zu einfach sonst.
Schauen wir mal.
Dann würde ich sagen, das nächste Mal geben wir uns richtig Mühe. Für heute war es das nämlich schon. Vielen herzlichen Dank an euch beide. An alle Hörer da draußen. Hassan ist ab September in ganz Deutschland auf Tour. Einige Daten sind auch schon ausverkauft, lohnt sich also, sich noch Tickets zu sichern. Und dann auch noch ein Hinweis auf Jens Buch, so rum ist es grammatikalisch, glaube ich, richtig. Es heißt Staubsteine scherben, wie Archäologen in der Vergangenheit graben und die Gegenwart finden. Wie gut man darüber erzählen kann, haben wir heute schon mal gehört. Ich vermute mal, Jens, da gibt es noch viel, 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 viel mehr Infos.
Ja, ich weiß gar nicht, ob Atlantis vorkommt, aber auf jeden Fall viel Archäologie.
Ich habe ISBN-Nummer schon aufgeschrieben. Ich gehe gleich zu Thalia.
Ey, super. Ja, wir müssen uns noch zum Zaunkaufen verabreden, Hassan.
Ja, das machen wir.
Alles klar.
Vielen Dank euch beiden. Wer noch mehr rätselhafte Phänomene sehen will, dem empfehle ich auf dem Superstreamer Join die Galileo-Mediathek. Da gehen nämlich unsere Explorer Rätseln auf der ganzen Welt auf die Spur. In Las Vegas erkunden sie zum Beispiel ein seltsames Gelände mit einem Zugang zur Unterwelt. Den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Ich bin Peter Kreiner und bis zum nächsten Mal beim Galileo-Podcast.